Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Ich habe jetzt mitbekommen, Corona hat irgendwie schon wieder zugeschlagen. Hoffen wir, dass die diversen Krankheitsverläufe möglichst glimpflich über die Bühne gehen und alle wieder wohlbehalten und gesundet wieder erscheinen. Das Thema des Vormittags, wie ich angerufen wurde von der Frau Dr. Großebner, es geht um Seele. Ich habe mir gedacht, naja, zur Seele kann ich definitiv nichts sagen. Da gibt es berufenere, da gibt es andere theologische Disziplinen. Dann bin ich über ein Zitat gestolpert, nämlich über die Seele Europas von Papst Franziskus. Und das Thema, das sich da nahegelegt hat, es geht da um die Frage der Zukunft Europas, es geht um die Frage, womit ist Europa beseelt, was trägt Europa auch in die Welt hinaus. Gerade vor dem Hintergrund meiner beruflichen Tätigkeit in der Caritas, wo man sagt, naja, das ist ja im Wesentlichen ein Bild grau in grau, vielleicht mit verschiedenen Schwarzschattierungen, Trauer und Angst, Jammern, Maulen, Sudern, also all das, wofür wir ja im Wienerischen eine Unzahl an Begriffen haben. Das ist ja auch immer sehr bezeichnend, also so dieses, wenn Sie das Revue passieren lassen, wie viele Begriffe wir für das Madig und Schlechtmachen und Herunterreden haben. Und trotzdem haben wir eine Situation, eine globale Situation, die weit über Europa hinaus bedrückend ist, in anderen Erdteilen noch einmal deutlich bedrückender. Dabei geht es uns so gut wie relativ selten in der Geschichte. Also wenn wir sagen, wir haben mehrere hunderttausend Jahre Menschheitsgeschichte, manche meinen bis zu einer Million, 3 Millionen, das heißt tausende, vielleicht hunderttausend Generationen. Wenn wir im Rückblick uns das anschauen, noch nie wurden die Menschen so alt, noch nie waren wir sozial so abgesichert, noch nie hat es auch so viel gesellschaftlichen Zusammenhalt gegeben in einer großen Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, Menschen, die krank sind, verwaiste Menschen, Menschen mit Behinderung, also eine Fülle von Ideen, die umgesetzt wurden in den letzten Jahrzehnten. Und ich denke, es geht auf der Basis dessen, was sich hier entwickelt hat, und ich gehe heute weit zurück in die, sage ich mal unter Anführungszeichen, Caritas-Theologie, das heißt weit zurück in das Denken, in das Fühlen, das Empfinden, man könnte auch sagen in die Religionsphilosophie, die für das Entstehen Europas, für Europas Seele ganz, ganz zentral waren. Und ich glaube, dass da eine bedeutsame, begründete Hoffnung drinnen liegt, auch wenn momentan die Situation nicht ganz rosig ist. Also heute in der Früh hat sich irgendwie abgezeichnet, es gibt zumindest in der Nahostkriegssituation einen Hoffnungsschimmer mit der Freilassung einiger Geiseln. Aber insgesamt muss man sagen, wer jetzt im Sinn von Marc Aurel, der gesagt hat, die Gedanken färben die Seele, also wer sich gedanklich und seelisch sauber halten möchte, enthält sich hier tägliche Nachrichten, aber auch das ist nicht unbedingt eine gute Philosophie. Ein Zitat von Papst Franziskus über Europa, wo er einfach sagt, Europa ist nicht mehr fruchtbar und lebendig, er ist speziell für den Terminus der Großmutter sehr kritisiert worden, er hat das dann später auch geändert. Er sagt, es gibt eine ganze Reihe von großen Idealen, die Europa inspiriert hat, aber das scheint ganz viel an Anziehungskraft verloren zu haben. Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns die Situation heute anschauen, was gibt's da an Vorgängen. Ich war erst gestern bei einer Tagung der Bundesstelle für Sektenfragen. Das ist noch aus meinem früheren Leben, wie ich in Erwachsenenbildung für Randbereiche und Grauzonen moderner Lebenswelten in den 90er Jahren zuständig war. Da ist so eine kleine Arbeitsgruppe übergeblieben. Was da präsentiert wurde, gar nicht so sehr im Sinn der religiösen Sondergemeinschaften der 70er und 80er Jahre, sondern gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen im Bereich der Verschwörungstheorien, im Bereich des Wutbürgertums, wie es da steht. Also wenn wir sagen, wie ist so die Empfindung vieler Menschen? Es ist eine, man könnte fast sagen, eine zornige, eine vielfach wütende Gesellschaft. Und man fragt sich manchmal, worauf denn? Ich habe letzte Woche eine Delegation aus drei Caritas-Diözesen, wo es diözesane Partnerschaften gibt, hier in Wien gehabt. Das war aus Kenia, aus Ecuador und aus den Philippinen. Und der Bischof aus den Philippinen, mit dem ich einige Zeit verbracht habe und den ich dann auch auf den Flughafen begleiten durfte und warten durfte, bis er dann aus der Angst, wir hätten auf unserem Flughafen Verhältnisse wie auf den Philippinen und es würde das Einchecken 4 oder 5 Stunden dauern. Nach 20 Minuten war das geregelt und wir haben dann relativ viel Zeit zum Gespräch gehabt. Und so über die Situation in seiner Diözese. Dort gab es ja vor einiger Zeit also eine Springflut, also eine Umweltkatastrophe mit einem Tsunami-ähnlichen Vorgang. Und er sagt, ja eigentlich, wir sind eigentlich recht zufrieden. Er war vor kurzem in einer Gemeinde, die bei der Umweltkatastrophe alles verloren haben. Und die Geschichte habe ich schon vorher mal schon von einem anderen gehört, aber es war dann noch einmal ganz interessant, sie aus erster Ansicht zu hören. Und er sagt, aber dann habe ich mit den Menschen gesprochen, wie es ihnen geht. Und sie sagt, naja, eigentlich geht es uns gut. Wir haben alles verloren, aber am Tag, nachdem wir alles verloren haben, ist vom Nachbarort, wo die Menschen fast alles verloren haben, aber nicht alles, haben sie sich zusammengesetzt und im Schnitt hat jeder 5 Gegenstände noch gehabt. Und sie sind in den Nachbarort gefahren, wo die Menschen alles verloren haben und jeder hat von den 5 Dingen 2 hergeschenkt. Und ich denke mir, in was für einem Wahnsinn leben wir? Dass wir in einer Gesellschaft sind, wo, ich habe das schon einmal bei einem anderen Vortrag gesagt, so kultursoziologisch hat einmal auf E1 eine Sendung, wie sich das entwickelt hat, der Besitztum in Europa. In der Zeit der Jäger und Sammler, also nomadischen Gesellschaften, ich sage mal vor, also wir sind ja relativ spät sesshaft geworden, vor wahrscheinlich 3000 Jahren oder so, die Leute, also der Jäger, der Sammler, der Nomade hat 30 Dinge besessen, wenn er gut situiert war. Der Bauer des Mittelalters hat zwischen 60 und 100, der reiche Bauer 600 Dinge besessen. Der durchschnittliche Europäer besitzt 10.000 Gegenstände. Und Sie werden sich vielleicht überlegen, wer besitzt dann so viel weniger, weil ich habe ja viel mehr als 10.000. Also wenn ich allein meine Bibliothek zum Leidwesen meiner Frau anschaue, also auf 10.000 komme ich nicht, aber also wir haben unglaublich viel und trotzdem haben wir unglaublich viel Jammern und wir haben auch diese Aspekte des Wutbürgertums. Da stellt sich hier die Frage, was geschieht in der Gesellschaft, dass Menschen, die so abgesichert sind wie noch nie, einen undefinierten Zorn auf die da oben, die da draußen, die da im Süden und so weiter haben. Ein wesentlicher Aspekt, den Jürgen Habermas, ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, seit den 70er Jahren konstatiert, ist diese sogenannte neue Unübersichtlichkeit. Das heißt, die Situation, dass wir heute mit einer Situation konfrontiert sind, dass unser Leben im Gegensatz zu früher zwar unglaublich frei ist, aber diese Münze Freiheit heißt auf der anderen Seite Unsicherheit. Im Gegensatz zu früher, also bis zum Ende des Mittelalters, waren die Biografien eindeutig festgelegt. Da war vollkommen klar, wenn ich der Sohn eines Bauern bin, der Älteste, dann werde ich auch Bauer. Und wenn ich, wenn mein Vater Tischler war, dann werde ich auch Tischler. Und die Tochter des Königs hat gewusst, sie wird irgendeinen anderen König heiraten oder irgendeine Fürstin irgendwo werden. Und wenn der König 3 Söhne gehabt hat, ist er der älteste König, der 2. Bischof und der 3. General geworden. Aber es war sehr, sehr klar in allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Berufliche Biografien, auch die Möglichkeiten auf- und abzusteigen, wobei die Abstiegsgefahr bei weitem nicht so groß ist, aber auch die Möglichkeit aufzusteigen, die Möglichkeit, sich räumlich zu verändern im Gegensatz zu früheren Generationen, was einigen wenigen möglich war, das ist alles relativ leicht. Und wir haben eine Unzahl an Möglichkeiten. Wenn Sie denken, Kinder oder Enkel haben, die mit der Schule fertig werden, so vor 40 Jahren, 30, 40 Jahren, wenn man mit der Schule fertig geworden ist, hat es so einige wenige Ziele gegeben. mit 18 den Führerschein ausziehen, eigene Wohnung. Das waren so die Ziele und man hat dann schon relativ klar gewusst, ich studiere dies oder jenes. Wenn Sie Enkelkinder haben, die heute maturieren, dann machen Sie mal im ersten Jahr nach der Matura, Sie sagen in aller Regel, chillen. Jetzt habe ich mal so viel geleistet, jetzt habe ich mal das Recht, ein Jahr lang, die Eltern werden das schon finanzieren, ich gehe mal nach Ecuador oder sonst wohin. Und das ist nicht, weil die Jugendlichen heute faul sind, sondern weil die schiere Unübersichtlichkeit der Möglichkeiten dazu führt, dass sie sagen, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also wenn wir hier in Universitätsnähe oder durch die alte Universität, wie sie gegründet wurde, 1365, da hat es ganz wenig Möglichkeiten gegeben, Medizin, Jus, Philosophie und Theologie. Theologie ist übrigens ein Stück später dazugekommen. Und das war es dann auch schon. Heute kann nicht einmal ein Bildungswissenschaftler sagen, was für Ausbildungsmöglichkeiten es flächendeckend in Österreich gibt. Es gibt eine unglaubliche Fülle. Und was wir im biografischen Bereich haben, haben wir in vielen anderen Dingen, jetzt nicht nur der Bildungsbiografie. Habermas führt das hier aus, etwa über das Ende der Expertenhörigkeit, wo er sagt, früher hat es für alle Bereiche Experten gegeben. Also am Ort war der Experte, der Pfarrer für die Seele, der Arzt für die Gesundheit, eventuell der Apotheker noch, der Bürgermeister, wenn er eine natürliche Autorität war. Und dann hat es vielleicht auch den Lehrer gegeben, aber das war es im Wesentlichen. Und für all diese Dinge hat die Expertise dieser Leute gegolten. Und sie kennen möglicherweise aus ihrer eigenen Biografie, vor 50 Jahren, wenn wir krank waren, haben wir unser Medikament vom Arzt geholt und haben das genommen, so wie der Apotheker dann draufgeschrieben hat, dreimal täglich, 7 Tage die Woche. Und man hat das dann zu sich genommen. Ja, der Apotheker hat ja die eigenartige Fähigkeit gehabt, eine besondere Fähigkeit gehabt, die Schrift des Arztes lesen zu können, was jetzt mit den elektronischen Rezepten, also auch diese Expertenfähigkeit des Apothekers nicht mehr notwendig ist. Wenn wir heute ein Medikament bekommen, lesen wir klarerweise zuerst den Beipacktext. Ja, und dann stehen dort diese ganzen fürchterlichen Dinge drinnen. Und wir denken uns, um Gottes Willen, soll ich das nehmen oder nicht, da wäre ich ja noch kränker, als was ich eh schon bin. Sie sind dann vielleicht esoterisch veranlagt und lassen das auspendeln oder von ihrer Jenseitsberaterin energetisch prüfen oder sie rufen eine Verwandte an und sie sagen, du, dein Mann ist doch an diesem Medikament gestorben, soll ich das nehmen oder nicht? Oder sie holen eine zweite Meinung ein, das ist überhaupt ganz beliebt bei den Ärzten und der beliebteste ärztliche Konkurrent ist Dr. Google, da geben sie das Medikament auch ein. Das können sie machen, wenn sie risikobereit sind, weil bei Google ist es immer Krebs. Also bei Google ist egal, welche Krankheit Sie eingeben, Sie haben immer, bei den Beschwerden sind immer Krebs. Schlussendlich müssen Sie selbst entscheiden, nehme ich es oder nehme ich es nicht. Und das meint Habermas mit der neuen Unübersichtlichkeit. Er sagt, in allen Bereichen, wo es früher Expertise gegeben hat, sind wir heute auf uns selbst zurückgeworfen. In den Fragen der Medizin, auch in technischen Fragen übrigens. Also wenn heute ein Techniker sagt, wir bauen da eine Straße oder eine Brücke, gibt es mit Sicherheit eine Bürgerinitiative, die sagt, also Moment einmal, da wird alles möglich gemacht, aber sicherlich keine Brücke, weil die Frösche und so weiter. Und wenn Sie jetzt irgendeine medizinische Geschichte oder auch eine wissenschaftliche Sache haben, die Frau Dr. von Laar, diese Virologin hat da in einem sehr, sehr spannenden Interview, das man nachhören kann, auf E1, wie sie so die Situation während der Pandemie geschildert hat, wo sie sagt, ja, ich war eigentlich schon in Altersteilzeit und habe 40 Jahre geforscht, hat sich nie irgendjemand für Virologie interessiert. Sie hat eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen publiziert und plötzlich wird sie angerufen und sagt, können Sie etwas zu dem Coronavirus sagen? Und sie sagt, ja natürlich, also ich habe mich seit Jahrzehnten mit Viren, auch mit diesen Vogelgrippen und sonstigen Viren auseinandergesetzt und gibt ihre Fachexpertise ab. Und plötzlich, sagt sie, passiert in wenigen Stunden das, was früher in einem Monat geschehen ist. Es kommen gleich viele Mails wie früher in einem langen Zeitraum und davon eine ganze Reihe von Hasserfilmen. Sagt, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass plötzlich Leute mich beschimpfen. Dabei habe ich ja gar nichts gemacht. Ich habe ja nur das gesagt, was das Ergebnis meiner 40-jährigen Forschung gewesen ist. Und dann schildert sie eben über verschiedene Stationen. Und sie sagt, im Prinzip kann man über alles diskutieren. Das Einzige, was sie als Wissenschaftlerin nicht diskutieren möchte und nicht mehr diskutieren möchte, ist, dass jahrzehntelange wissenschaftliche Forschung in der gleichen Kategorie gesehen wird, wie jemand anderer, der sagt, aber ich fühle, dass das ganz anders ist. Ja? Also ich spüre in diesem Virus etwas ganz was anderes, als was sie da in ihrem Mikroskop und in ihren Reagenzgläsern und so weiter, und sagt, das ist einfach eine Grenze. Aber das ist auch ein Beispiel für einen Aspekt Ende von Expertentörigkeit oder auch das Verständnis von Wissenschaftlichkeit. Sie sagt ja auch, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für uns ist es ganz normal, wir erstellen eine Hypothese, die wird dann von einer Gegenhypothese irgendwie synthetisch verarbeitet und so entwickelt sich Wissenschaft weiter. Es ist immer der derzeitige Stand. Wenn ich vor einem Jahr etwas gesagt zum damaligen Stand, ist es wissenschaftlich normal, dass es ein Jahr später sich weiterentwickelt hat. Wahrscheinlich nicht ganz anders sein wird, aber weiterentwickelt hat. Das heißt, dieser Aspekt der Unsicherheit ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Ein drittes Element: Es gibt eine Radikalismus-Forschungsstelle in Dresden, ein sehr, sehr interessantes Institut, die geben eine Radikalismus-Studie heraus. Das heißt, warum radikalisieren sich Menschen in der ehemaligen DDR doch deutlich stärker als in anderen Teilen Deutschlands? Und die stellen das im Wesentlichen fest und versuchen gewisse Schlüsse zu ziehen. Und da eine sehr interessante Passage von der vorletzten Radikalisierungsstudie, und zwar die sogenannte narzisstische Plombe des Konsums. Klingt jetzt einmal sehr sperrig, erklärt sich aber relativ schlüssig, und zwar es geht um Folgendes, dass man festgestellt hat, dass wir ja bis 1945 immer in Formen von Diktaturen gelebt haben. Kurzzeitig hat es demokratische Entwicklung gegeben, aber auch diese demokratischen Entwicklungen haben oft nur ein paar Jahre gedauert. Und das Versprechen der Diktatur, das ist also wie ähnlich, wie wir das heute in China erleben oder in Russland erleben, das Versprechen der Herrscher ist, ich kümmere mich um meins, also um die Politik, um die Außen- und die Innenpolitik und so weiter, und du als Untertan spuckst mir nicht in die Suppe und ich lasse dich dafür in Ruhe leben. Das heißt also in Russland, wenn ich mich politisch nicht betätige, dann muss ich nicht fürchten, eingesperrt zu werden. Und das Gegenversprechen der Herrscher ist, dafür wirst du beschützt. Mir hat ein ukrainischer Caritas-Direktor vor einem Jahr, da hatten wir einen großen Kongress in Athen, Der hat erklärt, dass so für das Entwickeln der russischen Seele, und Ukraine, also er hat gesagt, wir leiden ja seit 300 Jahren unter der russischen Seele, ich möchte es nicht kommentieren, aber eine interessante Feststellung. Er sagt, für das russische Denken ist das Clan-Denken des 13. und 14. Jahrhunderts sehr interessant gewesen. Er sagt, also das sind diese Clan-Gesellschaft, die von einem Khan geleitet wurde, also aus dem mongolischen Bereich, die sind gekommen. Der Khan hat seinen Leuten, also zuerst dem Clan und dann dem immer größeren Reich versprochen, ich beschütze euch gegen den Feind, aber ich verlange von euch totale Unterwerfung. Das heißt, ihr könnt alles machen, jede Form von Verbrechen, wenn es in meinem Interesse ist. Ihr werdet geschützt. Das ist kein Rechtssystem, keine Rechtssicherheit. Aber solange ich loyal dem Khan gegenüber bin, dann beschützt er mich. Und er sagt, das ist genau das Denken, wie es in Russland heute funktioniert. Finde ich, bin jetzt kein Osteuropa-Experte, aber eine durchaus interessante Erklärung. Und ähnlich war es in unseren Systemen auch. Man hat im Jahr 1914 für Gott, Kaiser und Vaterland das Gewehr in die Hand genommen. Dann kam 1938 und man ist für den Führer in den Krieg gezogen. Und immer wenn so ein System zusammengebrochen ist, hat das zu Wut geführt. Also die Leute waren zornig, es ist zu einer Revolution gekommen, oder man hat, wie das die Franzosen, manchmal auch die Engländer ganz gern getan haben, den König auch schon mal geköpft. Und ein neues System ist gekommen. Und jetzt sagt die Radikalisierungsstudie 1945, ist ein ganz neues System gekommen, nämlich der Konsum. Im Osten später, aber schon auch stärker als in Zeiten der früher, und im Westen noch einmal stärker. Und der Konsum hat gesagt, nachdem ihr immer auf die Nase gefallen seid mit den verschiedenen Diktaturen, der Konsum verheißt das neue Heil. Und tatsächlich ist es ja so, dass Konsumieren in unserer heutigen Welt alles in den Schatten gestellt hat, was wir bisher an Ressourcen gehabt haben. Es ist ganz stark natürlich getrieben durch diverse CO2-basierende Energien, Kohle, Erdöl, Erdgas und so weiter. Das hat einen unglaublichen Reichtum gebracht, es hat einen unglaublichen Wohlstand gebracht, also bei aller Kritik und bei aller berechtigten Kritik an der Problematik, die wir heute haben, aber diese energiegetriebene Wirtschaft und dieser energiegetriebene Konsum hat maßgeblichen Anteil an der Wohlstandsentwicklung gehabt. Und jetzt passiert etwas, das hat am Beginn der 2000er Jahre eingesetzt, dass man plötzlich darauf kommt, hier bricht der Konsum ein. Durch verschiedene Geschichten. Es hat die Finanzkrise gegeben, vor rund 15 Jahren. Dann war diese vermeintliche ewige Friedenszeit. Fukuyama hat ja für 1990 festgestellt, das ist das Ende der Geschichte. Also jetzt haben alle erkannt, dass demokratische Systeme allen anderen überlegen sind. Alle Länder werden demokratisch, haben noch ein bisschen Nachholbedarf, aber im Wesentlichen hat die ganze Welt erkannt, dass unser westliches rechtsstaatliches Denken uns in eine goldene Zukunft führt und das hat alles nicht funktioniert. Und jetzt entsteht eine Form von Zorn, dass der Konsum zuerst einmal eine narzisstische Plombe gewesen ist. Das heißt, Grundbedürfnisse, also wir wollen als Menschen eigentlich erkannt werden, wer sind wir denn wirklich? Wir wollen dazugehören. Wir wollen wahrgenommen werden, nicht als Objekte, sondern in unserer Subjekthaftigkeit. Und das alles hat im Konsum nicht funktioniert. Also wir sind dann letztlich eine Nummer. Also wir finden uns als, wenn wir wohin kommen zum Arzt, ich habe mir jetzt Grippe impfen lassen, der hat mich als Ärztes nicht nach meinem Namen gefragt, sondern nach meiner Sozialversicherungsnummer, sondern reingeklopft in den Computer und der hat alle meine Daten gehabt. Das hat schon Vorteile, ja, aber, und ich kann das auch einordnen, ja, aber nicht mal angeschaut zu werden, ja, sondern nur, bitte Sozialversicherungsnummer, dann sage ich die ersten vier Ziffern und erwartet, und dann fällt mir ein, der will die anderen auch, mein Geburtsdatum, also ohne mich anzuschauen, hat er dann weiter hineingeklopft, im klassischen, unserem akademischen Zwei-Finger-System, genauso wie ich schreibe, und das haben wir leider nie gelernt, und das ist so ein Stück weit nicht wahrgenommen werden. Ja, jetzt gibt es zum Glück in unser aller Leben hoffentlich Vorgänge, wo wir als Person auch wahrgenommen werden, aber es gibt Berufe, wo das überhaupt nicht stattfindet. Ja, es gibt Berufe, eine Frau, die an der Kasse sitzt, die dann erzählt, für mich ist das Schönste, wenn wir die Leute guten Morgen wünschen oder ich wünsche einen schönen Tag. Und umgekehrt geht es uns auch so. Ich will, dass die Dame am Bilder natürlich meine Dinge über den Scanner zieht. Aber wenn sie mich grüßt, wenn sie ein freundliches Wort gibt und ich das zurückgeben kann, dann sind das schon nochmal die deutlich wertvolleren Dinge als das gelungene Drüberziehen meiner Gegenstände über den Scanner. Das heißt, Konsum hat ganz viel eben im Sinn dieser Studie als narzisstische Plombe überdeckt und darunter ist aber geblieben eine Grundsehnsucht, die nicht durch den Konsum eingelöst wurde. Also das ist ein zweites ganz wesentliches Element. Und dann haben wir natürlich diese gesamte Unsicherheit. Ich habe da jetzt nur einige Dinge geschrieben, die diversen Kriegen, die Verschwörungsmentalität, die allgemeine Unsicherheit, auch die, das Glauben vieler Menschen, die sagen, ob das wieder so wird, wie es einmal war, ob wir nicht die besten Zeiten hinter uns haben. Das hört man relativ oft, das hängt vielleicht auch mit dem Alter unserer Gesellschaft zusammen. Also für uns ist es so, dass das, was wir in den ersten 20 Lebensjahren erleben, ist vollkommen normal. dann zwischen 20 und 40, das findet man interessant und da findet man sich ein. Also wenn ich überlege, bei jüngeren Mitarbeitern von mir, die teilweise 10, 15 Jahre jünger sind als meine jüngste Tochter, da kommt irgendein neues Gerät. Also wir haben einen Konferenzsaal einzurichten und ich sage, naja, interessant wäre für Zoom-Konferenzen irgendein Bildschirm. Und ein junger Mitarbeiter sagt, naja, irgendein Bildschirm, das ist aber vorgestrig. Da machen wir irgend so ein, was weiß ich, was Board. Und ich denke mir, was kann dieses Board? Und der führt mir das dann vor, ohne die Beschreibung gelesen zu haben. Das ist also wie eine Flipchart, also wie ein Fernseher, den man in beide Richtungen, da kann man draufschreiben, das kann man von dem, was man geschrieben hat, gleich allen Teilnehmern schicken. Dann schaltet sich jemand per Zoom dazu. Das geht in einer Geschwindigkeit, wo ich mir denke, naja, auch gut, dass ich in einigen Jahren in Pension gehe. Hängt aber jetzt nicht am, ich bin grundsätzlich jetzt technisch schon interessiert, hängt einfach damit zusammen, dass dann so ab 40 denkt man sich, interessante Neuerung, manche sind noch interessiert und ab 60 sagen wir dann in aller Regel, um Gottes Willen bin ich froh, dass ich heute nicht jung bin. Ja, das sollen die alles machen. Das heißt, diese Unsicherheitselemente, also für viele Junge ist das überhaupt kein Thema. Oder wir bekommen natürlich mit, es gibt Depressionen, es gibt Menschen, die tun sich schwer, aber es gibt viele Junge, die sagen, ich gehe hoffnungsvoll in die guten Zeiten. Da bin ich froh, dass ich nicht wie ihr damals mit irgendeinem Mikrofischvergrößerungsgerät da auf der Nationalbibliothek sitze und irgendwelche Texte durchscanne, sondern es ist alles digitalisiert und so weiter. Aber es gibt eine ganze Reihe von Verunsicherungselementen. Da haben wir auch ein Bild von der Kriegssituation. Und global ist es hochinteressant. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Presse von vor ein paar Tagen. Mit dem Satz, den ich hier nochmal herausgeschrieben habe. In Europa leben, an Moskau glauben. Dass es global eine interessante Entwicklung gibt, dass also wenn man Menschen fragt, wo wollen sie denn leben, ist es sehr häufig USA und Europa. Wenn man sie fragt, warum, sind es genau die Dinge, die für uns so Errungenschaften sind, also dass wir sagen, es gibt eine Redefreiheit, es gibt die Möglichkeit zu wählen, es gibt vor allem eine Rechtssicherheit, das ist ein Privileg, das nicht viele Länder haben. Also wenn mir heute der Staat Unrecht tut oder irgendjemand Unrecht tut, aber die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, und muss nicht auf die Gnade von einem Herrscher hoffen oder die Ungnade fürchten, weil ich mich dagegen nicht wehren kann. Übrigens, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen die Präsentation auch wieder zuschicken und Sie können sie gerne verteilen. Ja, jetzt denken Sie sich, wo ist da die Hoffnung? Jetzt redet er schon 25 Minuten und es geht ja eigentlich um die Hoffnung. Bis jetzt war es nur Depression. Ab jetzt geht es nur mehr um die Hoffnung. Wenn wir zu den Quellen zurückgehen, was stand denn so am Anfang der Entwicklung Europas, wie wir es heute kennen? Sie wissen, ich komme so aus dem historisch-theologischen Bereich, relativ viel so aus diesem, wir würden heute sagen, Clash of Civilizations, also Zusammenprallen der Kulturen im ersten nachchristlichen Jahrtausend im Bereich der Liturgiewissenschaften, aber auch in verwandten Bereichen, war so der Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und da ist es schon hochinteressant, dass wir ursprünglich, also ich sage einmal, dem keltischen Raum, aber auch germanischen Einflüsse, wobei die Kelten als einheitliche Volksgruppe es nicht gegeben hat, also Sammelbegriff für ähnlich lebende Volksgruppen, und zwar von unseren Breiten bis in den englischen Raum hinauf. Stark geprägt bei uns noch im ersten Jahrtausend ab dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, 4. 5. Jahrhundert, von einer Rechtsentwicklung, die zuerst einmal nichts mit dem römischen Recht zu tun hat, also eine früh fassbare nicht-römische Rechtsquelle sind so merowingische Rechtssprüche. Und das war tatsächlich ein Kampf jeder gegen jeden. Es war ein System, das jene, die von höherer Geburt waren, eindeutig höher gestellt hat als die anderen. Es war ein System, das den Menschen bewertet hat nach seiner auch ökonomischen Verwertbarkeit. Also wenn der Fürst einem Sklaven bei irgendeiner Tätigkeit eine tödliche Verletzung zugefügt hat, dann war das ein wirtschaftliches Thema. Wenn der Sklave jemand anderem, also Sklaverei nicht im altrömischen Sinn, sondern eher im Sinne einer Leibeigenschaft, wenn der einem anderen gehört hat, dann hat man den Schaden abgelöst. Je älter dieser Sklave war, umso weniger war er wert. Die wertvollsten Personen waren schwangere Frauen. Die wertlosesten waren alte Frauen. Es gab ganz wenig Recht für Männer, also Rechtssprüche für Männer über 25, weil es die kaum gegeben hat. In den merowingischen Königshäusern, die sind nicht ausgestorben, weil sie eine Unzahl an Kindern mit einer Unzahl von Frauen gehabt haben, aber sie haben sich trotzdem also gegenseitig den Schädel eingeschlagen. Also es war eine archaische Gesellschaft. Mit sehr, sehr brutalen Elementen und mit etwas ganz Entscheidendem, eine Solidarität, eine Empathie mit Schwachen hat es nicht gegeben. Etwas wie Barmherzigkeit, geschweige denn Barmherzigkeit mit Menschen mit Behinderung, war eine Schwäche in diesem System. Das hat sich übrigens lange gehalten. Ja, noch bei den Nazis war das ganz zentral, dass man gesagt hat, da gibt es Menschen, die haben, das ist ein lebensunwertes Leben, das waren sehr häufig Menschen mit Behinderung. Auf diese Welt ist ab dem, in unseren Breiten, wir sind ja hier am Zentrum, also wir sagen, die Schotten, es waren eigentlich iroschottische Mönche historisch gesehen, aber wir haben da irgendwie alles, was da links oben war, haben wir zusammengefasst. Schottisch klingt offensichtlich ein bisschen wilder. Wir sind ja hier in diesem Bereich Europas ja aus dem aus dem angelsächsischen Raum missioniert worden, nicht vom Süden, was ganz interessant ist. Erst später hat man Anleihe vom Süden genommen, also erst Karl der Große hat versucht, über seine Reichsreform, über seine Kirchenreform und Liturgiereform direkt in Rom anzuklopfen, war eine schlechte Möglichkeit, weil die Päpste in Rom damals also im totalen Chaos versunken sind und eigentlich nichts gewusst haben von der Geschichte. Also da ist das, was vom Mönchtum aus dem Nordwesten gekommen ist, war deutlich interessanter. Und da prallen dann diese beiden Kulturen aufeinander. Und zwar eine Kultur, die man in vielen Dingen unterschiedlich skizzieren kann. Eine wesentliche Wegmarke, wo es sich gezeigt hat, wir haben jetzt vor kurzem das Martinsfest erst gefeiert, der wahrscheinlich bekannteste oder einer der bedeutendsten Heiligen aus dem ersten Jahrtausend, der für das Werden Europas, denke ich, eine ganz zentrale Bedeutung gehabt hat. Ich habe mal gezählt, bei uns in der Diözese gibt es über 30 Kapellen und Kirchen, die dem heiligen Martin geweiht sind und die den Martinsnamen tragen. Das ist dieser Volksheilige, das kann man sagen, ja, die Vorliebe des Österreichers für Gansl ist es vielleicht, aber diese Idee, da gibt es jemanden, der jemand anderem, den er nicht kennt, etwas abgibt, nämlich seinen Mantel teilt. Das war ja so, das ist ja viel diskutiert worden, das ist ja eigentlich ein Staatsräuber, der heilige Martin, weil der Mantel ist ja sein Militärgewand gewesen. Tatsächlich war es so, wer damals zum Militär gegangen ist, hat einen Teil selber einbringen müssen und einen Teil hat er vom Staat zur Verfügung gestellt bekommen. Also er teilt, man könnte sagen, er gibt das, was ihm gehört, weg und den Rest behält er sich. Und das kommt bei ihm nicht aus freien Stücken. Dahinter steht eine Idee, die ungefähr 3000 Jahre alt ist und die im jüdischen Denken eine ganz zentrale Bedeutung hat und ich glaube eine fundamentale Änderung des menschlichen Bewusstseins, weil ich vorher gesagt habe, 3 Millionen Jahre Menschen, also im letzten Promille der Menschheitsgeschichte ist etwas Hochinteressantes passiert. Genial sondern auf die Decke gebracht, hat das Michelangelo, der zwischen 1508 und 1512 dieses berühmte Deckenfresko gemalt hat. Was steht da dahinter? Im hebräischen Text haben wir für die Aussage, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild oder Ebenbild, also das Deutsche ist ein sehr, sehr dürftiger Begriff für das, was im Hebräischen steht, steht im Hebräischen das Wort Zelem. Zelem ist eine Götterstatue. Das heißt, im alten Orient war es ja so, genauso wie wir heute nach Mariazell pilgern oder sonstige Orte, nach Rom, vielleicht nach Santiago. Wenn man dort ist, nimmt man sich irgendetwas mit. Ja, und sei es ein geweihter Plastikrosenkranz von einem Bischof oder Papst. Also wir nehmen uns irgendetwas mit und es bekommt einen besonderen Platz bei uns daheim. Also das ist nicht irgendein ein Mitbringsel irgendeiner Schneekugel, die man halt dann irgendwann einmal entsorgt, sondern wenn wir eine Pilgerreise gemacht haben, speziell wenn es mit einem gewissen Aufwand verbunden war, und wir nehmen das mit, dann hat das eine Bedeutung. Das haben die Menschen im außerjüdischen Raum im alten Orient auch gemacht. Es gab ein reiches Pilgerwesen. Und sie haben als ein Mitbringsel sich Götterstatuen mitgenommen. Das waren entweder tatsächlich von Gottheiten oder es war die Statue eines Gottkönigs, des Pharaos, eines Priesterkönigs, wie auch immer, also einer besonderen Figur. Und das hat man daheim in den Vorgänger des Herrgottwinkels gestellt. Und diese Götterstatue hat Tselem geheißen. Und jetzt passiert im jüdischen Denken, man könnte sagen, im Sinn dieser fortschreitenden Gotteserkenntnis, die sich durch die Menschheitsgeschichte dann gerade im ersten Jahrtausend durchgezogen hat, geschieht etwas, dass plötzlich alle Menschen als Tselem bezeichnet werden. Das heißt, jede und jeder von uns in der damaligen Zeit, der letzte Sklave, die letzte Sklavin, der Bauer, genauso wie der König, wie der Oberpriester, alle sind Ebenbild und Abbild des Göttlichen. Für uns ist es irgendwie normal, dass wir sagen, jeder Mensch hat eine Würde. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, das ist 99,9% der Zeit war das einfach nicht so. Hat es ganz große Unterschiede gegeben und auch bei uns gibt es doch große Unterschiede. Bis zu dem, was Erich Fromm festgestellt hat, der Unterschied zwischen Haben und Sein oder die Verwechslungsmöglichkeit von Haben und Sein. Dass wir auch heute noch denken, wer mehr hat, ist auch mehr. Das steht dem entgegen, kann man entschuldigen, weil 99,9% der Zeit war es tatsächlich so, dass wenn jemand Sohn des Pharao war, war er gottgleich und die anderen nicht. Und diese Gottebenbildlichkeit ist eine unglaubliche soziale Revolution. Und warum habe ich dieses Deckenfresko von Michelangelo hier? Weil Michelangelo hier ein äußerst feinfühliger Theologe ist. Wenn wir uns die Handhaltungen, also diesen Zentralbereich anschauen, ja, Gott Vater, man kann über diese Darstellung ganz viel philosophieren, das ist hochinteressant. Natürlich wird er sehr bildlich dargestellt, als alter Mann mit Bart im Vordergründigen. Für Michelangelo ist es aber, Gott ist immer das höchste Sein. Er hat natürlich diesen Versuch auf der einen Seite es bildlich darzustellen, auf der anderen Seite dieser Gedanke, was ist denn das höchste Sein, diese Unaussprechlichkeit. Im Griechischen das höchste Denken, der Logos, der Nous, der Gedanke, dieser Faltenwurf dieses eigenartigen Gewands, da im Hintergrund wie das menschliche Gehirn, das ist Ursprung des Denkens, da steckt unglaublich viel drinnen. Ja? Aber zu der Handbewegung. Das göttliche Sein beruft den Menschen, ja, wie gesagt, das ist die Berufung des Adam, das ist eine Verkürzung. Das hebräische Adam, Adama, heißt der Mensch, das heißt jeder Mensch ist gemeint. Das ist zwar jetzt hier ganz offensichtlich ein Mann dargestellt, aber jeder Mensch ist gemeint. Und zwar ist absolut gemeint, diese geniale Handbewegung, die er hier macht, ja. Das Sein, das göttliche Sein zeigt auf den Menschen und sagt, ich meine ganz genau dich. Jeder einzelne Mensch ist damit gemeint, ja. Also Tselem, Gottebenbildlichkeit. Faszinierend ist die Flegelhaftigkeit der Handbewegung des Menschen. Also, der sitzt einfach da und sagt, na Alter, zeig mal, was hast du anzubieten? Ja, also die Hand, das ist ein bisschen unentschlossen, ja, will der schon oder will der nicht. Also, das heißt, der Bund Gottes mit den Menschen ist da ganz klar. Ich meine dich, du absolut, jede und jeder Einzelne ist für mich so wichtig, als gäbe es nur diesen einen Menschen. Und der Mensch wartet einfach zu, was kommt da an interessanten Angeboten, was steckt denn da drinnen. Aber dieses Denken halte ich für ganz zentral für die weitere Entwicklung. Rund 1100 Jahre später eine wunderbare Darstellung, verwende ich sehr gerne bei mir im Caritas-Kontext, aus dem berühmten Reichenauer Evangeliar, etwas mehr als 1000 Jahre alt und noch immer farblich gut erhalten. Ein Mönch, den wir namentlich nicht kennen, malt hier die Geschichte vom barmherzigen Samariter. In dieser Erzählung des barmherzigen Samariters gleich, das ist es ja gar nicht so sehr, in dieser Erzählung vom barmherzigen Samariter wird diese Form der göttlichen Berufung in eine ganz konkrete menschliche Verhaltensweise gegossen. Denn wenn jeder Mensch Zelem, Abbild Gottes ist, hat das natürlich auch eine soziale Komponente. Warum müssen wir uns denn danach benehmen? Weil einfach uns in jedem Menschen auch das Göttliche begegnet. So unfassbar das ist und so unrealistisch das auch ist, dem zu folgen. Ja, eine amerikanische Soziologin in einem Zusammenhang mit einer Einsamkeitsstudie hat gesagt, dass sie kommt aus einer Kleinstadt, da hat man selbstverständlich alle Menschen gegrüßt. Dann ist sie nach New York übersiedelt und sagt, wenn ich da alle grüßen würde, wäre ich zu Mittag schon heiser. Ja, das heißt, die Schwierigkeit, dem auch nachzufolgen, zu sagen, ich habe hier wirklich, mir begegnet hier jemand Besonderer, das ist ein im Tagtäglichen wahrscheinlich nicht umsetzbarer Handlungsauftrag, aber er muss trotzdem, also von der Idee her, einfach immer da sein. Die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich, also die im 10. Evangelium des Lukas-Evangeliums erzählt wird, da reist also einer durch die alte Welt zwischen Jericho und Jerusalem, dann fällt er unter die Räuber. Der Mönch hat das genial dargestellt. Ja. Also der eine steigt ihm da, wie man auf Wienerisch sagt, ins Knack, der spießt ihn da auf, diese riesen Holzprügel. In der deutschen Übersetzung steht dann, sie ließen ihn halbtot liegen, also nach der Behandlung kann man sich das vorstellen. Dann kommen die bekanntermaßen VIPs vorbei, also der Levit, der Gesetzeslehrer, der Priester, die sehr gute Gründe hatten, sich übrigens nicht zu kümmern, weil sie wurden kultisch unrein durch die Berührung mit Blut, nach der semitischen Vorstellung. Und dann kommt jemand da vorbei, der mit einem Schimpfwort versehen ist, nämlich Samariter. Samariter war das zum Thema Vorurteile, die wir heute haben. Im 8. Jahrhundert hat es einen Krieg gegeben, da wurden einige jüdische Stämme weitgehend aufgerieben und manche haben sich mit den neuen Besatzern arrangiert. Und das war eben diese Gruppe der Samariter. Die haben sie mit den Gesetzen dann nicht so ernst genommen, die haben also die Besatzer eher akzeptiert. Die haben auch mit dem heidnischen Münzwesen und mit verschiedenen Dingen ganz gute Geschäfte gemacht. Und 800 Jahre oder 720 Jahre später hat man ihnen das noch nicht vergessen gehabt. Sie waren noch immer ausgeschlossen. Also Samariter kommen schlecht weg in aller Regel, außer jetzt dann bei der Geschichte. Aber de facto war das damals zu Lebzeit Jesu, war das ein Schimpfwort. Also Samariter, der sich richtet, der auch gerne mal ein Schnitzelsemmel am Sabbat isst und so weiter. Also der ein Schlaucherl, würde man sagen, auf Wienerisch, jemand, mit dem man nicht gern zu tun hat, weil man muss ständig fürchten, dass man irgendwie gelinkt wird. Und der Samariter sah den Fremden, ja, das heißt, einer, der nicht zu seiner Familie, zu seinem Clan gehört hat, einer, der auch nach dem damaligen Realverständnis, natürlich war die Geschichte von der Gottebenbildlichkeit schon 1000 Jahre alt, aber wir sind alle irgendwie Pragmatiker und vielleicht sogar Opportunistinnen und Opportunisten, der sieht diesen Fremden, ja, und im Deutschen, und auch das wiederum sehr, sehr dünn übersetzt, als er ihn sah, hatte er Mitleid. Im griechischen Text steht da ein ganz eigenartiges, praktisch unübersetzbares Wort, esplanchniste. Besteht aus dem Hauptwort splanchna, das sind die Eingeweide, esplanchniste, also niste ist die Aoristform, ist so etwas wie eine Vergangenheits- oder Feststellungsform. Das heißt, es ist ihm in die Eingeweide gefahren. Es ist ihm ins Innerste gefahren. Das ist genauso, wie wir im Deutschen Ausdrücke haben, wie es hat mir einen Stich ins Herz gegeben, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, das geht mir an die Nieren und so weiter. Das heißt, da passiert etwas, dass wir auch nachempfinden können. Wir sehen etwas und auf Wienerisch, da hat es mich erbarmt. Ja, also das heißt, es passiert etwas, das hat eigentlich körperlich nichts mit mir zu tun und ich spüre es förmlich. Ja, ich kann, ich sehe Leid und es erfasst mich im Innersten. Und das ganz Wesentliche war, dass hier wirklich diese Gruppen ganz weit auseinandergeschoben werden von Jesus in dieser Geschichte. Das heißt, da ist wirklich auf der einen Seite der Samariter, von dem man sich denkt, na, erwarten kann man sich von denen ohnehin nichts. Und auf der anderen Seite der Fremde. Also wenn man sich vom Samariter was erwarten darf, vielleicht kümmert sich der um seine Kinder. Aber sicherlich nicht um den Fremden. Und der stellt dieses System der realen Umgangsweise, der Empathie vollkommen auf den Kopf. Und dann wiederum zu dem Bild, dieser geniale Mönch, als er ihn sah, hat er Mitleid, steht dann ganz kurz, dann medizinische Versorgung, die halt wahrscheinlich jetzt auch ohne Experten ist, nicht zu empfehlen ist. Er goss Öl und Wein auf die Wunde, war damals offensichtlich Spitze der Fahnenstange der medizinischen Versorgung, ist gerade bei uns in der Caritas vermutlich heute über den FSW nicht abrechenbar, wenn man das so in ein Behandlungsdokument schreiben würde. Ist übrigens hochinteressant, ja. Wein, natürlich hat das wahrscheinlich eine Wirkung auch auf Bakterien, Keime gehabt, also speziell, weil das also nicht so süß, sondern ein bisschen höher dosiert vom Alkohol her war, kann schon was gehabt haben, aber es ist auch im übertragenen Sinn hochinteressant, ja. Also das Öl ist der Ausdruck des Göttlichen respektive Königlichen, also mit Öl wurde gesalbt, wurde zum König gesalbt. Und Wein war Ausdruck auch des Feierns. Also sehr, sehr oft geht es bei den Predigten übers Himmelreich. Das ist wie ein, und dann kommt ein Festmahl, das erste Wunder von Jesus. Also auch das eine leichte theologische Boshaftigkeit des Johannesevangeliums ist hier dieses Weinwunder zu Kana. Also da kommt er endlich auf die Welt und dann macht er 600 Liter Wein. Der hat offensichtlich durchaus eine gewisse Lust auch am göttlichen Spaß gehabt. Er behandelt ihn, der Mönch macht aus, er goss Öl und Wein auf die Wunde, eine unglaublich empathische Situation. Ja, möglicherweise hat der Mönch in der Früh den Psalm 139 gebetet, wir wissen es nicht, du umgibst mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Ja, also das ist eine unglaublich starke Darstellung. Ja, als nächstes steht dann, er setzte ihn auf den Reittieren und brach ihn zum Wirten. Der setzte nicht nur auf das Reittier. Interessant ist, dass der Mönch hier ein Mittelding zwischen Pferd und Esel zeichnet. Das müsste eigentlich gewusst haben, was wie ausschaut. Warum man das so macht, wissen wir nicht. Der baut ihm da so ein richtiges Gestell, dass der arme Hund nicht runterfällt. Das heißt, also es wird dieses Empathische, dieses Behüten auf eine unglaubliche Art, man könnte sagen, überhöht geradezu. Und dann macht er was ganz Interessantes, er macht eine Burnout-Prophylaxe. Also Jesus ist da schon auch der Realist, dass er sich denkt, naja, wir wollen es auch nicht übertreiben, weil sonst sagen die Leute, du hast die Geschichte nur erfunden, so ist niemand. Also er bringt ihn dann zum Wirten, er grenzt sich ab, er kennt seine Grenzen und sagt, ich gebe dir 2 Denare, das war ungefähr der Betrag, von dem man 2 Wochen leben konnte, in so einem einfachen Gasthof. Und zieht seiner Wege, sagt vorher noch, wenn du ihn länger bei dir beherbergst, ich komme wieder mal vorbei und zahle dir den Rest. Mit dieser Geschichte, ich glaube, das ist eine der bekanntesten Geschichten des Neuen Testaments, drückt sich so ganz zentral dieser zuerst einmal noch sehr, sehr philosophische, sehr theologische Akt dieser Gott-Ebenbildlichkeit, dieser Abbildhaftigkeit des Göttlichen in eine ganz konkrete Form. Also das heißt, wir erleben hier den Übergang in die Praxis. Und interessant ist, dass der griechische Text, also die alten Texte im hebräischen Griechisch haben nochmal eine deutlich größere Tiefe in den Worten, dass hier nicht das Wort Eleos, das die Griechen ja kannten, für Barmherzigkeit, also den Begriff der Barmherzigkeit gab es, wenn auch nicht sehr in der Realsituation der Griechen, nicht sehr prominent. Es gab sogar einen Gott der Barmherzigkeit, aber von ihm gibt es ganz, ganz wenige Hinweise. Es gibt einen 12-Göttertempel, wo der Gott Elios auch verehrt wird. Die Griechen waren einfach reich, gut situiert, haben ein bisschen Angst vor den Göttern gehabt, haben sich gedacht, bauen wir für jeden einen Tempel, damit keiner angefressen ist. Und die Unbedeutenden haben halt in Gruppen zusammengegeben, haben es auch einen Tempel, aber das ist von den Kosten überschaubar. Das heißt, die Barmherzigkeit hat keine große Bedeutung gehabt. Und hier kommt dieser neue Gedanke ganz massiv herein. Und wie dieser Gedanke dann auf Europa trifft, das geschieht mit den ersten Klöstern, also die Benediktiner waren da die ersten, die das dann gegründet haben. Es hat also jede Menge Klostergründungen gegeben. Kommt auch eine Idee, die in der Klösterordnung, in der Lebensordnung des heiligen Benedikt eine Rolle spielt, nämlich, dass man getreu diesem Gedanken sich um jeden Menschen kümmern muss, der kommt. Also plötzlich, das kehrt das Verständnis, das wir in Europa bis dahin haben, vollkommen um. Der einfache Pilger, der nichts besitzt, wenn der am Kloster anklopft, hat er das Recht, dort ein Super zu bekommen, ein Bett zu bekommen. Es soll sich sogar, also soll nicht der jüngste Mönch sich kümmern, sondern im Idealfall soll sich der Abt darum kümmern. Also es kommt eine Form von Gastfreundschaft, die das Denken in familiären und Clanstrukturen, also die Merowinger waren schon auch solidarisch. Also wenn man sich mit dem König gut verstanden hat, hat man ein gutes Leben gehabt. Also soweit man ein gutes Leben haben konnte im 5., 6., 7. Jahrhundert. Aber die Formen der Solidarität sind, wir könnten sagen, in konzentrischen Kreisen immer kleiner geworden, je weiter es weg war vom unmittelbaren Lebensumfeld. Das heißt, es war die Familie, es war der Clan, es war die eigene Volksgruppe, nicht Nationalität. Also Nationen entstehen mit katastrophalen Auswirkungen sehr, sehr viel später. Also Nationalbewusstsein war es gar nicht so sehr, aber es war ein massives Clan-Denken. Bis ins Hochmittelalter schlagen sich in Europa ja noch die Nachbardörfer den Schädel ein. Also Francesco von Assisi war im Krieg zwischen Assisi und Perugia engagiert. Also das heißt, es wächst dann deutlich mehr zusammen. Aber dieses Aufbrechen, das sind meine und die muss ich mich kümmern. Und auf der anderen Seite gibt's die anderen. Und daraus entwickelt sich dann eine unglaubliche Solidarbewegung bis ins 18. Jahrhundert hinein. Ich glaube, die erste bauliche Erinnerung an staatlich solidarisches Denken ist da ganz in der Nähe der Gugelhupf, dieses Zentralgebäude im alten AKH. Bis dahin hat sich der Staat zentral nicht um soziale Fragen gekümmert. Bis dahin waren es Ordensgemeinschaften, waren es Gruppierungen, auch Laiengruppierungen, also abseits von Orden, Menschen, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben, ganz stark getragen, immer von diesem Aspekt des barmherzigen Samariters. Das heißt, was es hier gegeben hat an Heiliggeistspitälern im 13., 14. Jahrhundert, eine Idee einer, wir würden heute sagen, einer umfassenden Gesundheitsentwicklung, wo die Idee da war, wir dürfen nicht nur auf warm, satt und sauber schauen. Wenn jemand krank ist, ist auch die Seele, das Wohlbefinden, die Gefühlsebene ganz wichtig. Und da hat man die Idee gehabt, das muss hell sein, das muss gut belüftet sein, das muss in einer freundlichen Atmosphäre geschehen, da gibt es idealerweise Musik, also so ein bisschen einen Vorausblick auch auf das göttliche Jerusalem, auf das ewige Himmelsreich. Das heißt, die Idee, die Menschen sehr umfassend, sehr ganzheitlich zu behandeln. Und das gab es dann also Einrichtungen für Versehrte, für Waisen, für alte Menschen und so weiter. Der Staat tritt dann auf den Plan, und da sind wir nochmal mit dem Gugelhupf, als es für ihn ein ökonomisches Problem geworden ist. Also Josef II. Hat erlebt, er hat der Soldaten, die kosten urviel von der Ausbildung und das ganze Material und so weiter, und dann sterben so viele. Übrigens mehr außerhalb von Kriegen als während der Kriege, weil das Leben einfach, übrigens viele Menschen mit bedenklichen hygienischen Bedingungen auf engem Raum waren. Und daher schafft er Krankheitseinrichtungen, aber aus ökonomischer Überlegung. Und bis der Staat allgemein sagt, die Fürsorge für Menschen in Notsituationen ist unser primärer Job, das sind die modernen Sozialstaaten. Jetzt kann man also sagen, von den Folgen für heute, eine Idee ist da grundgelegt worden und die Idee hat maßgeblich Europa und zwar über Jahrhunderte beseelt. Interessant ist, dass das gar nicht so sehr von offiziell kirchlicher Seite getragen wurde, sondern sehr, sehr häufig, wir würden heute eher sagen, von Dissidenten. Warum? Weil das kirchliche System seit der konstantinischen Wende, manche sagen seit der konstantinischen Katastrophe, so eng verzahnt war, dass die handelnden kirchlichen Personen in dem System so drinnen waren, dass sie gesagt haben, eine Kritik am System insgesamt lassen wir nicht zu. Das ist gerade die soziale Kritik, ich habe das einmal bei einem früheren Vortrag schon gebracht, da gibt es dieses berühmte Zitat von Ambrosius von Mailand, der im Jahr 397 gestorben ist, der gesagt hat, wenn du dem Armen etwas Gutes tust, tust du eigentlich nichts Gutes, sondern du stellst nur die Besitzverhältnisse wieder her, wie sie von Gott gemeint sind, nämlich alle sollen gleich viel haben. Ein kommunistischer Text, wenn man nicht drunter Ambrosius schreibt. Oder Johannes Chrysostomus, dieser große östliche Theologe, praktisch ein Zeitgenosse von Ambrosius, obwohl sie sich nie begegnet sind, der sagt, was nützt es, wenn du den Altar mit goldenen Kelchen verstellst und mit reichen Tüchern, verkaufe das gesamte Altargeschirr, gibt das Geld den Armen und von dem, was überbleibt, kauf einen Kelch. Man weiß genau, da bleibt nichts über. Ja. Das hat gepasst, solange Kaiser Konstantin die Kirche noch nicht zur anerkannten Religion und Theodosius dann im Jahr 380 zur Staatsreligion gemacht hat, zur verpflichtet. Ab dem Zeitpunkt war man Teil des Systems. Man macht sehr viel im Bereich, wir würden heute sagen, des Charity, das heißt, es gibt viel Wohltätigkeit, aber es gibt keine politischen oder wenig politische Ansätze, um das System solidarisch insgesamt zu ändern. Aber die Gedanken, die wir da gehört haben, die sind einfach grundgelegt. Man könnte sagen, wie ein Virus, das da geblieben ist. Und es ist natürlich ein Stückchen weit ein Treppenwitz der Geschichte, dass gerade dann, wo die Kirche die politische Macht verliert, dieser Aufstieg des sozialstaatlichen Idee, die ganz stark vom christlichen Geist getragen ist, wie das dann wirkt. Übrigens nicht nur auf der unmittelbaren solidarischen Entwicklung, auch wenn wir uns die Entwicklung der Europäischen Union anschauen, also die das damals betrieben haben, die Gasparin, natürlich Schumann, Adenauer und so weiter, waren ganz stark von diesem christlichen Geist beseelt. Die haben die Katastrophe erlebt, die haben die Katastrophe des Ersten und des Zweiten Weltkriegs erlebt und die haben gesagt, das darf nie wieder passieren. Und diese Idee eines christlichen Kontinents ist dann auf vielen Ebenen immer stärker geworden. Ich denke, was ganz wesentlich ist, gerade für heute, wir erleben wieder ein Aufleben des Nationalismus. Stefan Zweig hat immer wieder lesenswert in der Welt von gestern. Ich habe von meinen Kindern vor Jahren einmal schon einen Reader bekommen. Ich lese lieber ein Buch haptisch, aber da kann man sich die Bücher runterladen und ich habe da einen Haufen von Gratisbüchern. Also Stefan Zweig ist schon so lange tot, dass die Urheberrechte da abgelaufen sind. Das ist und da waren einige so Bücher drauf und da habe ich wieder die Welt von gestern nach Jahrzehnten wiedergelesen. Da gibt es diesen interessanten Satz drinnen, der Nationalismus sei die Blüte unserer europäischen Kultur vergiftet. Wer das erlebt hat. Und das ist, wenn man das liest, dieser Übergang, wie unglaublich weit waren wir schon bis in die 1910er Jahre. Und dann ist der Nationalismus, hat schon früher begonnen, aber die Katastrophe des Nationalismus dann mit den beiden Kriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Katastrophe. Obwohl das Christentum völkisches Denken überwindet. Also im Galaterbrief ist ganz klar, es gibt viele Texte im paulinischen Denken, es gibt nicht mehr Frau und Mann, nicht mehr Sklave und Freier, nicht mehr Grieche und Heide und so weiter. Also so dieses, der Gedanke ist einfach 2000 Jahre alt. Europa wurde, wie gesagt, nach dieser Katastrophe des totalen Zivilisationsbruchs, braucht man es nicht detailliert ausführen, also das, was in diesen beiden Kriegen des 20. Jahrhunderts geschehen ist, hat alles bis dahin weitgehend in den Schatten gestellt. Ich möchte es auch nicht vergleichen. Ich denke mir, das 17. Jahrhundert, speziell mit dem 30-jährigen Krieg oder diese Abartigkeiten, die es da auch gegeben hat, ich würde es jetzt gar nicht vergleichen. Aber tatsächlich war das ein Zivilisationsbruch von Gesellschaften, die sich für aufgeklärt und für human gehalten haben. Ja, wenn wir sagen, naja, es gärt in der Welt, was daraus wird, ob Essig oder Wein, haben auch wir ein Stück weit in der Hand. Und ich denke auch das Christentum und ich denke vor allem auch abseits des Umstandes, dass es immer weniger politische Bedeutung hat. Oder auch die Zahl der Christen spielt keine Rolle. Also wenn wir es unternehmerisch sagen, war Jesus der genialste Geschäftsmann. Der hat also 12 Männer so motiviert und eine nicht bekannte Anzahl von Frauen, also eine insgesamt eine kleine Gruppe, 20, 30, 40 Leute, so motiviert, dass sie es geschafft haben, in 2000 Jahren, etwas mehr als 2000 Jahren, ein weltumspannendes Imperium von 2,5 Milliarden Menschen zu errichten. Und da kommt es, natürlich kann man sagen, ja, es ist die große Zahl, aber das biblische Denken kennt das Bild des Sauerteigs. Also man braucht ganz wenig, man mischt es da rein, lässt es in Ruhe und das durchgärt das gesamte Ding, das man da zusammengewichst hat. Das ist die Idee des Christlichen, ist ganz stark da. Und ich sage das ganz bewusst auch wiederum aus meinem Hintergrund vom Caritas-Denken. Wir haben in unserer Diözese in rund 600 Orten, Pfarren, Ordensgemeinschaften, christlichen Vereinen, 3500 karitative Projekte pro Jahr. Von einer relativ kleinen Personengruppe, muss ich mir vorstellen, real praktizierend sind vielleicht, ich weiß nicht, 2-3%. Eine Unzahl an Projekten mit einer ganz großen Strahlkraft. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Pfarrcaritas, gerade hier ist auch so ein Ort, die Wärmestuben. Wie wir begonnen haben mit dem Projekt vor 12 Jahren, hat man im ersten Jahr 420 Besuche. Und es gab 50, 60 Freiwillige, die das gemacht haben. Im letzten Winter gab es 1050 Freiwillige, die insgesamt 17.700 Besuche von Menschen, die sich das Heizen nicht leisten können oder auf der Straße leben oder eben zwar eine Wohnung haben, aber vor der Frage heizen oder wohnen stehen, beherbergt. Das Interessante ist, bei den über 1000 Menschen, die sich engagieren, ist mehr als die Hälfte sind Leute, die mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben. Also wiederum dieses Jammern, der Glaube ist verdunstet, sage ich jetzt aus Caritas-Sicht, ja, zum Glück, er ist verdunstet und der Dunst hat sich an ganz vielen Stellen angesammelt. Das ist diese Idee, dass Menschen sagen, ich kümmere mich um einen anderen, obwohl er mich eigentlich nichts angeht. Diese Idee ist massiv in die Gesellschaft hineingedampft, auch wenn wir so Kulturpessimisten sind. Ich kann Ihnen sagen, von meiner tagtäglichen Erfahrung, dafür gibt es keinen Anlass. Es gibt genug Dinge und ich könnte auch genug erzählen, die nicht gut funktionieren. Es gibt genug Probleme, vom Pflegebereich angefangen, über sehr viele andere Dinge. Aber es gibt eine Unzahl von sehr, sehr positiven Entwicklungen. Also man könnte sagen, es gibt schon einen Fluss des Elends, aber es gibt auch einen Strom der Hoffnung. Die Stärkung dieser Hoffnung, das heißt, wie kann man das kultivieren, auch diesen Hoffnungsaspekt, glaube ich, ganz wesentlich für uns als Einzelne ist das Kultivieren der Dankbarkeit. Es gibt so unglaublich viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Ja, wir sitzen in einem geheizten Raum, das hat es bis vor 100 Jahren praktisch überhaupt nicht gegeben, außer für sehr Privilegierte. Wir haben in der Früh die Wasserleitung aufgedreht und da ist Wasser rausgekommen in einer Qualität, die könnte man in Lotwa, also in dieser Diözese in Kenia, als Mineralwasser verkaufen. Und damit waschen wir unsere Autos und füllen unsere Swimmingpools. Wir sind unglaublich abgesichert. Es gibt ganz viele Dinge und es gibt so, finde ich sehr interessant, so Dankbarkeitsseminare, wo Leute, die so depressive Verstimmungen haben, hingehen und Dankbarkeit kultiviert wird. Und wo es so um die Frage geht, naja, wie kann ich denn das lernen? Man beginnt mal Dinge aufzuschreiben. Ja? Schreib 5 Dinge auf, für die du dankbar bist. Und es gibt Menschen, die es kultivieren und sagen, am Abend bei meinem Revue passieren lassen des Tages fallen mir 100 Dinge ein, für die ich dankbar sein kann. Also Dankbarkeit ist ein, wie David Steindl-Rast sagt, eine wesentliche Präventionsarbeit gegen depressive Verstimmung. Die Stärkung der Hoffnung liegt auch in Arbeit an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ich denke, das gehört einfach auch für uns zusammen. Es sind viele Barmherzigkeitselemente auch in unser Rechtsdenken übergeführt worden. Ich erinnere nur an die Frage der Würde des Menschen. Wir haben zwar jetzt nicht diese Grundrechtssituation wie in Deutschland, aber die Würde der Person spielt bei uns auch eine große Rolle. Und es geht tatsächlich darum, ein gutes und gerechtes Leben für möglichst viele Menschen zu erreichen. Was auch immer das auch in der derzeitigen globalen Situation heißen kann. Für Menschen, die übers Mittelmeer kommen, für Menschen, die in Armut und Elend auch bei uns leben. Wie sind gute und gerechte Situationen schaffbar? Und da auch wiederum mit dem Blick auf den barmherzigen Samariter, also auf die ganz unten rechts die beiden Bilder, die Burnout-Prophylaxe. Also es gibt im Bereich der Ethik gibt es natürlich eine idealisierende Ethik, aber es gibt auch eine Verantwortungsethik, die sagt, also was können wir auch tun? Es ist ganz klar, dass Europa nicht sagen kann, nehmen wir alle Elenden dieser Welt auf. Wird nicht funktionieren, aber ich glaube, dass wir schon von unserem Denken her kreative Wege finden können. Ich denke, dass es um eine Distanz zu einem Christentum geht, das sich als Ideologie versteht. Das heißt, es wird eine feste Idee über alles gegossen und was da nicht hineinpasst, wird einfach abgeschnitten. Wir erleben hier tatsächlich eine kultische Verknöcherung in vielen Bereichen. Also wenn wir schauen, Kirchenentwicklung, und da wird viel gerungen. Ich bin erst vorgestern mit dem Generalvikar unserer Nachbardiözese St. Pölten zusammengesessen, wo einiges umstrukturiert wird. Wir tun uns unglaublich schwer mit all dem Ballast, den wir haben. Unsere Diözese besitzt rund 3000 Immobilien. Wo man sagen kann, ist das zwingend alles jesuanisch? Und ich weiß, es ist schwer. Also den Stephansdom verkaufen, der wird schon was bringen, aber das wird nicht die Lösung sein. Aber wo gibt's hier echt Verknöcherungen? Ein Aspekt der kultischen Verknöcherung ist auch, dass wir in der Liturgiereform wichtige Schritte gegangen sind, aber viele, speziell junge Menschen, sagen, ich erlebe da im Gottesdienst nichts. Es ist eine kultische Erstarrung, die wir hier erleben. Ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, ist auch die Armut im Geist. Also uns einfach zugeben zu können, wir haben geniale Möglichkeiten, geniale geistige, materielle, wissenschaftliche Leistungen. Auf der anderen Seite sind wir doch erdgebunden. Ja, einfach zuzugeben, ja, wir sind einfach auch so, wie wir sind. Wir müssen die Welt nicht erlösen. Also diese Armut im Geiste, in einem sehr, sehr interessanten Aspekt, zugeben zu können, ja, ich weiß eigentlich, dass ich nichts weiß. Und ganz zentral, und das ist noch einmal das Bild nach den Katastrophen, also das erste Hoffnungsbild, sich einfach geliebt zu wissen. Ich denke, es ist eine Grundfeste des jüdisch-christlichen Verständnisses. Der Mensch, so wie er da ist, nicht alles, was wir tun, aber der Mensch, so wie er da ist, ist ja absolut gut und ist absolut geliebt. Und daraus ergibt sich für mich, dass die Hoffnung immer besteht. Es gibt dieses, ich sage mal, blöde Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, die Hoffnung stirbt gar nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Sie haben gesagt, die Gedanken sterben die Seele, das Gedankenmaterial. Sie haben unsere Seelen verfärbt durch Ihre Gedanken, durch die positiven. Und ich denke zwar mal, anders als die letzten Vorträge, einfach dahingehend, dass wir uns bewusst sind, dass wir in einer Zeit leben, voll Umbrüchen momentan, wo wir aber die Hoffnung eben nicht verlieren, weil sie nicht stirbt. Und Sie haben uns mitgemacht. Danke dafür. Gut. Haben Sie noch Fragen?
Man hört immer, dass es nicht abschließt, dass es kein Kabel hat.
Es gibt ein Department bei uns in der Caritas, das war früher mein Bereich, ist inzwischen Flüge geworden wie vieles, die Young Caritas, also die Sensibilisierung von jungen Menschen für sozialkaritative Gedanken. Und die haben ein T-Shirt gedruckt und da steht drauf, bin ich die Caritas. Ja, das ist der Wiener Ausdruck dafür, wenn ich nicht spenden möchte, sage ich, da bin ich die Caritas. Ich glaube, die Kirche kann gar nicht genug karitativ sein, genauso wie die Caritas nicht genug kirchlich sein kann. Also ich glaube, es ist ein Wesensausdruck. Ja, es gibt dieses Zitat, Deus Caritas ist im 25. Kapitel, ein Enzykliker von Benedikt XVI., der jetzt mal unverdächtig ist, was Caritas-Romantik betrifft. Der sagt, wir können den Liebesdienst nicht auslassen, weil es auch andere tun. Das karitative Handeln gehört zum Wesen der Kirche selbst. Ja, es ist genauso wie ein Fußballfan, gestern, glaube ich, ist es so ein Datum gewesen, dass sich in unser aller Gewissen eingraben wird, die nächsten 50 Jahre, wir haben Deutschland besiegt, die offensichtlich im letzten Aufgebot angetreten sind, aber ich habe es nicht gesehen. Und wenn ich Fußballfan eines Vereins bin, ja, also jetzt für Deutschland und Österreich, das hat auch nochmal eine nationale Komponente, aber wenn ich Fan des Fußballvereins Rapid Wien bin und ich sage, grün steht mir nicht, violett passt mir besser und ich gehe dann in den westlichen Sektor, ist das ungesund. Ja, das passt einfach nicht zusammen. Grün und Rapid ist Wesensausdruck, genauso wie violett und Austria und genauso ist es mit der Kirche. Also wir können nicht sagen, die Kirche ist eben auch karitativ, sondern es gibt einige Wesensausdrücke und das gehört dazu. Ja, also das Feiern des Göttlichen, das Verkünden und das Tun gehört einfach zusammen. Und das war ja auch das Faszinierende. Also wenn wir uns anschauen, was ist denn so am Anfang der kirchlichen Entwicklung gestanden? Da war mal dieses vollkommen neuartige Feiern. Man braucht am Anfang ja keinen eigenen Kultraum, das hat es bis dahin nicht gegeben. Die Gemeinde, die feiernde Gemeinde ist selbst Tempel, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Das ist vollkommen Neues und man braucht keinen Kultdiener, weil jeder Mensch aufgrund dieses Michelangelo-Bildes, weil jeder Mensch die Fähigkeit hat, ohne einen kultischen Vermittler, also ich muss nicht zum Tempel gehen, dort schlachtet der Tempeldiener mein Schaf, bringt es dem Oberpriester und der opfert es im heiligen Innersten, wo nur er hingehen kann, sondern jeder Mensch hat unmittelbar Zugang. Es ändert sich das Kultische und es ändert sich auch das Solidarische. Das heißt also, dass die Menschen, die kommen, danach zum Essen eingeladen werden. Das war speziell für die Armen ein ganz wesentlicher Aspekt. Das heißt, dieses Tun, das Erkennen des empathischen Göttlichen, also man kann es bildlich sagen, es ist wie der senkrechte Kreuzbalken, es ist eine Verbindung von oben nach unten und der waagrechte von einem zum anderen, das stellt einfach ganz, ganz viel auf den Kopf und das führt auch zu dieser total revolutionären Entwicklung, also dass es 200 Jahre dauert und rund die Hälfte der römischen Bevölkerung gehört dieser neuen Religion an. Also nicht trennbar. Ja. Bitte.
Ich habe die Bildbeispiele, die gebracht wurden, ganz, ganz wunderbar gefunden, weil die Kunst sehr viel Religiöses, also die gesamte Abendland baut ja auf dieser kirchlichen Lehre auf, also auf das Christentum, weil die waren ja auch die, und diese Adamserschaffung und die Gebärde der Hand, die Betonung, dass da so ein Unterschied ist, war auch wirklich ganz großartig. Diese Nichtberührung der beiden Finger hat also viele beschäftigt und gesagt, die Spannung entsteht dadurch, dass die zwei Finger einander nicht berühren. Nur eins würde ich ergänzen, dass der Adam zwar der Erste ist, der erschaffen wurde, aber der Falkenwurf des weißbärtigen Herrgott, ganz, ganz sicher viel Aussage, aber entscheidend ist für mich die andere Hand des Gottes, der umarmt eine Frau. Und ja. Das heißt, die Eva ist schon mit inbegriffen in dieser, dass sie auch ein Gegenwind Gottes ist.
Ja.
Das muss man unbedingt dazu sagen.
Stimmt.
Weil manche sind noch immer ein bisschen patriarchalisch denken oder macho-mäßig unterwegs sind. Die sehen das dann.
Ja.
Und deswegen ist es
sehr
religiös. Und es ist ja in dem Fall, dass zutiefst religiös
ist. Ja. Danke für diese Ergänzung. Noch was Interessantes, wieder Hebräisch. Der Name Eva, Jan, heißt Leben. Das heißt, der Mensch ist erst komplett, wie Mensch und Leben zusammenkommt. Also das Lebendigsein ist ein ganz, ganz wesentlicher biblischer Terminus. Das heißt, das Leben bringt der da auch mit. Ja? Ohne die Lebensvermittlung ist der Mensch nicht Mensch im Vollsinn. Das Wort Lebendigkeit hat ja in der Bibel ganz viel mit Freiheit, mit vordergründig mit Leben zu tun. Ja, danke, wichtige Ergänzung.
Die Anhaltung des Adam ist ja eigentlich noch, da fehlt ihm noch etwas.
Ja.
Ne? Diese Patschere, der Lätschere, er lebt ja noch nicht wirklich.
Wirklich,
er wird
genau.
Ja. Also es ist ein großartiges Bild. Super, so diese Bildbeispiele, auch das mit dem Samariter, völlig unbekannt, ne? Dass das als Beispiel genommen wurde, denn in der Kunst.
Ja.
Der Danke für diese Übereinstimmung und Beispiel.
Ach, bitte.
Danke für den Vortrag nochmal und auch das. Weil es um die Seele geht, auch als wir als Familie als kleine, also zu dritt, haben wir Papa Kind zusammen saßen und längst, sagt man so, dass wir über die ganze Situation in der Welt sprechen. Wenn ich mit mir im Guten bin und wenn wir als kleine Familie im Guten sind innerhalb unseres Hauses und hinausgehen, dann kann ja nicht so viel passieren und so sollte die Welt ja positiv bleiben. Und sage ich meinem fast 16-jährigen Sohn, da hat er etwas sehr Christliches auch in mir und von mir gegeben. Nein. Sag ich doch. Also irgendwie dieser Gedanke, die Jungen durchaus das Seelische oder das Zweite bekommen und auch spüren, aber mit dem Begriff Denken, das christliche Denken, dann darf es nicht. Das ist schwierig, eigentlich das inkludiert.
Ja.
Also ich habe es dann lassen, aber ich habe ihm halt die Anerkennung gezollt, dass er mit diesem Positiven hinausgeht.
Ja, das ist auch für eine ganz wesentliche Aufgabe der christlichen Verkündigung, die ja meiner Meinung nach so etwa im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist. Die Beispiele, die ich gebracht habe, sind lauter historische. Und es ging heute im Jahr 2023 darum, in der kirchlichen Verkündigung zu vermitteln, wie ist jemand, der sagt, ich bin in meinem menschlichen Dasein am größeren Sein interessiert, an der Philosophie dahinter, an dem Denken. Ja? Also Thomas von Aquin hat gesagt, Eins et Bonum Conveduntur, also das unaussprechliche Höchste, das Eins, das Sein und das Gute gehen ineinander über. Das heißt, wir sagen, wir sind nicht irgendwie dahingespuckt von irgendwo geschaffen, sondern die Basis ist etwas Gutes. Und diese Verkündigungsfähigkeit scheint mir momentan ein bisschen verloren gegangen zu sein. Also wir rekurrieren ganz viel auf sehr, da ist, es gibt schon noch moderne Beispiele, aber gerade in der darstellenden Kunst ist es schon genial, wie die Menschen, die das dargestellt haben, eine Tiefe verstanden haben. Also Michelangelo, ohne Theologie studiert zu haben, hat das so genial hingebracht, dass übrigens viele auch intuitiv verstanden haben, dass dieses Bild der Hand bleibt lange. Noch bei Caravaggio, mehr als 100 Jahre später, ist bei der Berufung des Matthäus ist genau die gleiche Handbewegung. Ja, also diese geniale Entdeckung, oder ja, Entdeckung, ich weiß nicht, ob es war von Michelangelo, diese Entwicklung, das geht ins Denken Europas, der Kulturentwicklung auch über, und es wäre schön, wenn wir im 21. Jahrhundert auch so etwas hätten.
Ja. Ich würde noch gerne etwas fragen, also Sie haben das schon öfter gesagt, dass die Auseinanderentwicklung von Frömmigkeit und Charakter immer stärker ist. Ja. Also es gibt sehr viele Leute, die sagen, dass die Zeit nicht gerne so oder das Geld gerne anderen Leuten, aber die Kirche wollen sich geschuldet. Ich denke, da ängstlichen doch viele andere auch. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Und ich halte das auch für gefährlich.
Ja.
Weil eine Kleidung, also ohne Deutlichkeit ist, oder halt ohne Bezug zu Gott, ist schwierig. Ich meine, natürlich machen das die Moslems, aber ich habe einen Bezug zu Gott, aber auch Leute, die sagen, ich glaube an gar nichts. Wir haben Empathie und spenden irgendwas und sind nett und alte Bücher. Aber wie beurteilt sich das, dass man das wieder zusammenkriegt?
Ja.
Das finde ich schon ganz wichtig.
Ja, ja. Da bin ich
ja, ja, ja. Die Auswirkungen der Schauspieler, es gibt so viele, wenn ich lieber auch noch gut lese, ja. Ja, das ist für mich ein super Beispiel. Ich sage, wir bekehren klar, aber es gibt 50.000 Freiwillige. Ja. Ja, das ist alles sehr schön, aber wenn das eine völlig fehlt,
ja.
Wo weiß er dann noch eher, was Jesus gesagt hat?
Ja. Ja. Barbara Kudnova-Kalergischow ist auch eine dieser Freiwilligen, ja, die auch
ja,
Lernkaffee mit bei uns. Ja.
Ja.
Also ich glaube, die Stärke des christlichen Geistes dahinter wäre, dass die Idee der Gottebenbildlichkeit und die Idee dieser Form von Barmherzigkeit eine philosophische Basis bildet, die sich da nicht so schnell ändern kann. Während sich im staatlichen Gefüge, also kann sich der Wind drehen und plötzlich sagt man, wir entdecken wieder lebensunwertes Leben, ich ändere die Gesetze und kann das so machen. Das geht hier nicht. Und wenn es auf der Basis dieses jüdisch-christlichen Denkens zu stehen, gibt es schon nochmal Sicherheit. Ja, ja, natürlich.
Ich meine, es geht auch um die Beziehung zu Christus. Und
Das ist schon richtig. Ich glaube, es geht aber sehr wohl auch darum, heute zu vermitteln, wie ist das Ganze anschlussfähig für Menschen, die sagen, mit dem Kirchlichen kann ich nichts anfangen. Und das ist massiv verstellt. Also wir wissen von Umfragen, also da gibt es ja regelmäßig solche Untersuchungen, was halten die Menschen von verschiedenen Gruppierungen. Genau. Und das ist natürlich schon ein Problem, das man karitativ nicht lösen kann, nur ich glaube, dass da zumindest ein erster Ansatz drinnen ist. Ja? Also, dass wir in Europa das natürlich auch diese Verzahnung total verlernt haben. Also bei den afrikanischen Bischöfen ist überhaupt kein Thema. Das ist ganz stark präsent, die würden das nie trennen können. Aber wir trennen die Bereiche mittlerweile relativ stark. Aber ich glaube auch, dass das eigentliche Fundament natürlich diese göttliche Beziehung, diese Christusbeziehung ist. Aber wenn jemand das von vornherein nicht hat, nie gelernt hat.
Ich bin ja nicht in Verurteilung.
Ja, ja.
Es geht darum, dass ich mir sage, wenn das sozusagen vollkommen auseinander geht, und das sozusagen, also alles der Quatsch, sondern eh alles nur, ich weiß es nicht, Leute missbrauchen und so,
ja.
Kann man geschuldet werden, dann bin ich einfach der vereidigt haben der Arm.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja.
Und ich glaube nicht, dass man sich so weit darüber hinwegkommt, dass man sagt, das ist gut. Wir sind ja eh aber alle, also 50.000 oder 100.000, die werden über eine Zeit, das sind dabei und haben eh ein gutes Zeit. Bin eh nur der Mensch, ne? Also, das ist das Bild,
ja, ja, stimmt.